Wo
Dingen
sehen wir
müssen.
uns in 5 Jahren?
In der vierten Liga. Nein.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Herzlich willkommen zu Allianz Brisant, dem neuen Fußball-Podcast. Und der ist ganz besonders und das erzählt uns jetzt Ole.
Ja, warum ist Allianz Brisant so brisant für die neue Podcast-Szene? Werden wir aufmischen mit unserem Thema? Werden wir aufstoßen oder werden wir im untersten des untersten der Podcast-Szene versinken? Das wissen wir selber nicht. Wir sind jetzt einfach mal gestartet. Allianz Brisant aus dem Anlass, Daniel, HSV-Fan. Seit wann?
Ja, das kann ich nicht genau datieren, aber das ist auf jeden Fall seit den frühen 80er Jahren der Fall.
Als Kind. Champions League Sieg also mit Magath mitgemacht.
Ja, das habe ich live im TV verfolgt, damals.
Ich als Werder Bremen-Fan, seit Anfang 2000er. Die Double-Saison war die erste Saison, wo ich mich ernsthaft für Werder interessiert habe. Ich war allerdings noch ein ganz kleiner Butschi, da warst du schon ein bisschen älter. Du warst ja gerade am Studieren. Wie alt war ich? Ich war gerade, glaube ich, 9 Jahre alt, wenn es hochkommt. Ja.
Ja.
Und jetzt sind wir hier. Wir haben uns kennengelernt.
Wir haben uns kennengelernt, ja. Das interessiert natürlich den geneigten Hörer, die jetzt in Hamburg und Bremen zuhören, wahrscheinlich. Und vielleicht aber auch in Süddeutschland, man weiß es ja nicht.
Also vielleicht wir wollen ja auch welche, die dem Puru zuhören oder in Vereinigten Staaten, wer weiß.
Wir wollen ja quasi alle ansprechen, wir wollen ja für Versöhnung auch ein bisschen sorgen.
Absolut.
Genau, und was hast du mich gerade gefragt?
Ja, wie wir uns kennengelernt haben.
Ah ja, das habe ich verdrängt. Ja, es war einst, vielleicht erzähle ich erstmal, was ich mache. Ich bin nämlich Lehrer für das Lehramt an Grundhaupt- und Realschulen. Und unterrichtete unter anderem die Fächer Wirtschaft und Bio und Politik. Und da hatte ich eines Tages tatsächlich einen Schüler sitzen, der hieß Ole, der immer das Schreibzeug vergessen hat. Ne?
Oder Stiftschreinig. Ja, das kennen wir.
Ja, also quasi in der Schule.
Ich kann mich sogar tatsächlich noch so einigermaßen gut dran erinnern. Ich glaube, es war 7. Klasse.
Musik hatten wir auch.
Genau, Musik. Ja, stimmt. 6. Klasse war das tatsächlich sogar. 6. Klasse Musik. Stimmt. Ja, ich habe jetzt gerade 7. Klasse Politik als erstes. Ja. Als, oh ja.
War das die 5 oder was? Ich weiß nicht.
Welche von den 4? Nee, ja. Aber Musik 6. Klasse, das war ja sogar ein ganz lustiges Projekt.
Ja, stimmt. Da haben wir zusammen einen Song gemacht.
Genau, immer noch präsent. Den hast du mir, glaube ich, letztens erst zugeschickt. Aber wir schweifen, glaube ich, schon jetzt ab.
Ja, das Problem, ich glaube, aber damals haben wir schon in der Schulzeit haben wir ab und zu auch mal so das Thema Fußball angesprochen. Ich kann mich erinnern. Es war ja bekannt, dass ich HSV-Fan bin und deswegen war das natürlich immer ein Thema.
Ja, ich glaube, du hast dich auch direkt so vorgestellt. Du hast gleich gefragt, wer ist hier HSV-Fan? Keiner hat sich gemeldet und ich glaube, dann hast du erstmal ein bisschen enttäuscht das Lehrerbuch ein bisschen reingeschrieben. Die grün-weiße Wand war ja dann doch eher vor dir sitzend.
Das Problem ist ja, wir sind ja, ich wohne ja im Feindesland. Wir sollten vielleicht den Hörern noch erzählen, dass wir aus quasi der Region Friesland-Wesermarsch kommen, also direkt am Jadebusen. Und hier ist das natürlich sehr nah dran an Bremen und deswegen gibt es auch prozentual gesehen wahrscheinlich hier mehr grüne Fans.
Das stimmt, das stimmt. Ich glaube tatsächlich hier so die Region Budjading, in der ich wohne, also im Nordbereich von der Wesermarsch, dem Landkreis Wesermarsch, es ist prozentual eindeutig so, dass hier mehr Bremen-Fans herrschen. Ich glaube, es gibt ganz wenig HSV-Fans hier tatsächlich. Ich kenne nur, glaube ich, eine Familie hier in Budjading, die sich offen dessen öffentlich bekundet.
Ja. Das ist, wir müssen einfach wieder mehr werden. Aber das kommt dann mit dem sportlichen Erfolg dann in ein paar Jahren hoffentlich mal wieder.
Ja, wenn ihr mal zusieht, aufzusteigen und der erste wieder Fuß fassen könnt, dann wird das wahrscheinlich funktionieren.
Aber vielleicht sollten wir nochmal oder können wir nochmal auf den Punkt Rivalität eingehen. Die ist ja, wie die gewachsen ist und was wir eigentlich auch so ein bisschen vielleicht bezwecken wollen. Wir wollen jetzt nicht aufklären oder missionieren, aber vielleicht einfach mal was darstellen, was es so nicht gibt.
Ja, schwierig einerseits natürlich zu sagen, ich mache jetzt einen Podcast mit einem HSV-Fan oder andersrum mit einem SV Werder Bremen-Fan. Andererseits
soll man das erklären den Leuten, ne?
Ja, eigentlich ist es nicht zu erklären. Und ich glaube, das zu erklären macht es eigentlich vielleicht sogar tatsächlich nur schlimmer. Nur haben wir, glaube ich, auch gerade in der Schulzeit, gut, in der Schulzeit war ich natürlich noch dieses pubertierende Kind, was dann gerne provoziert hat. Da brauchen wir aber auch, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Der Werder-Schall wurde ja bei jedem Derby-Sieg weit und breit ausgebreitet in Politik und Arbeit, Wirtschaft.
Ja,
ja. aber trotz dessen, die Wege haben sich ja wieder getroffen. Genau. Nach zahlreichen Jahren saß ich auf einmal wieder bei dir in der Klasse. Allerdings nicht als Schüler, sondern tatsächlich als Schulbegleiter. Und dort hat man dann doch schon gemerkt, dass auch aus so einer Rivalität eine ja doch funktionierende, ich nenne es jetzt mal Freundschaft, funktionieren kann. Denn nur weil man einen anderen Fußballverein oder gut findet, sich dafür interessiert, heißt es ja nicht gleich, dass der andere schlecht sein muss, oder?
Sehe ich auch so. Außerdem, ich glaube, dass das, wir haben beide so eine gehörige Portion Distanz dem eigenen, den präferierten Verein gegenüber und tragen das Ganze auch immer mit so ein bisschen mit Galgenhumor oder überhaupt mit Humor. Und das ist immer, finde ich, ganz wichtig, dass man das Ganze nicht zu sehr, klar, man richtet sich auf, wenn der Verein verliert im Derby noch mehr. Aber ich sehe das dann auch so, man regt sich dann einen Tag auf und am nächsten Tag ist dann, kann man dann auch schon wieder nach vorne blicken. Was bringt es sowieso, sich ja wochenlang damit zu beschäftigen oder sich aufzuregen oder aggressiv zu werden?
Ja.
Das macht meines Erachtens nach keinen Sinn. Und es gab ja in der Vergangenheit, oder es gibt ja bei diesen Derbys, ich sag mal, das Nordderby oder auch Schalke Dortmund immer wieder diese Ausschreitung. Und da frage ich mich auch immer, haben diese Menschen keine anderen Hobbys, ne? Aber gut.
Tja, das ist dann die eine Geschichte, die eine Kehrseite des Fußballs, dass es dort immer irgendwelche Menschen gibt, die dann meinen, ja, ich will jetzt nicht sagen, ihre Probleme oder ihre Aggressionen auf dieses Hasssymbol raufzusetzen, um dann dort zu sagen, ja, da will ich jetzt mich komplett ja, drauf verhassen. Was ich sowieso ziemlich schade finde. Ich glaube, wenn man gewissermaßen den Humor hat, gerade bei dem HSV, gerade aber auch beim SV Werder Bremen in der letzten Saison, muss man doch ganz klar sagen, mit Humor lässt es sich eindeutig länger aushalten, auch wenn man dann leider nicht die Derbys hatte, wo man dann vielleicht auch mal vorm Fernseher ein bisschen mehr mitgefiebert hat.
Aber, ja, wir hatten das St. Pauli-Derby immerhin, ne?
Ja, wir hatten das Wolfsburg-Derby, klasse.
Ja, das ist tatsächlich auch so ein Thema, was ich nochmal vielleicht mal ansprechen soll. Das ist ja witzig, dass es immer so als Derby eigentlich durchgeht, wobei die beiden Städte 100 Kilometer auseinander liegen. Und gut, sie vereint ja auch ein bisschen was. Beides haben diese Städte zum Beispiel, ne? Dieses Maritime und so weiter. Das im Grunde genommen ist ja das Derby gegen St. Pauli für den HSV eigentlich ja noch mehr Derby als gegen Werder. Aber ich erlebe das also zum Beispiel hier so, dass das Derby gegen St. Pauli hier, das wird zwar wahrgenommen oder so und gibt es auch ein paar Reaktionen, aber bei Werder ist das weitaus emotionaler und so. Ne? Das kriegt man hier schon mit. Und
ja, absolut.
Also da sieht man, dass es eben diese Metropolen im Norden eine übergeordnete Stellung hat hier, das Ganze.
Na klar, also der HSV jahrelang nur in der ersten Liga gewesen, Bremen bis auf das eine Jahr Anfang der 80er, ich glaube 79, 80 ist man abgestiegen, 81, 81 wieder aufgestiegen, war man immer nur zusammen in der ersten Liga und das ist dann klar, dass sich da dann diese Rivalität als ja, Nordaushängeschild dann sich darstellt. Werder Bremen, gegen wen sollen die denn großartig irgendwie in der Region angehen? Gegen den OSC Bremerhaven? Also, ich glaube.
Atlas Delmhorst.
Ja, oder Atlas Delmhorst, aber da haben sie sich ja auch alle in die Arme gelegen.
Das stimmt. Ihr macht das ganz geschickt, ey. Ihr befreundet euch erstmal mit allen drum, die euch drumherum liegen in Bremen. Befreundet ihr euch sozusagen an, sodass es da gar keine Rivalitäten gibt und dass alle gegen den bösen, bösen HSV sind.
So ist es, so ist es.
Genau, ja, ja. Die Taktik durchschaut, ja. Ja. Aber vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz, bevor wir vielleicht nochmal kurz was Aktuelles ansprechen, nochmal sagen, was wir grundsätzlich noch vorhaben. Wir wollen ja auch manchmal so ein bisschen so vielleicht Themenschwerpunkte setzen. Da gibt es ja in der Vergangenheit so ein paar Dinger, die man vielleicht mal so aus Fansicht aufarbeiten sollte. Was fällt dir da so ein?
Ja, wenn man an Werder Bremen und HSV denkt, dann sind das ganz klar die Derbywochen 2009. Ich glaube, das ist ganz klar, dass das auch nochmal behandelt wird in den nächsten Folgen. Ich glaube, sollte auch nochmal gesagt sein, dass hier eine regelmäßige Unregelmäßigkeit sehr wahrscheinlich herrschen wird.
Ja. Das kann sein, ja.
Das kann gut sein. aber natürlich, die Derbywochen ist ganz klar, dass ich glaube, dass das ist so ein Ding, das ist bei mir sehr präsent. Ja. Ich weiß noch, wie ich an einem Mittwochabend das Pokalspiel geguckt habe und ich hatte ja zum Glück damals noch den Fernseher bei mir im Schlafzimmer beziehungsweise im Kinderzimmer und ich sollte eigentlich schon schlafen und Tim Wiese hält da einen Elfmeter nach den anderen. Ich glaube, da gibt es auch noch einiges zu erzählen.
Genau, ich sage nur eins dazu, das war ja Jammern auf hohem Niveau, wenn ich das heute sehe. Aber gut, dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist.
Genau.
Ja, und vielleicht sagen wir jetzt noch was zur Aktualität, denn ich glaube, Werder hat ja schon gespielt.
Ja, Pokal, erste genau. Runde.
Mal, war dein Eindruck?
Dazu sei gesagt, wir nehmen jetzt an einem Sonntag Mittag auf. Es ist jetzt so kurz vor zwei, 20 vor zwei. Werder hat gestern gespielt. Mein Eindruck, ja, die erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit, naja, nicht ganz hui. Die erste Halbzeit hat ganz klar offenbart, was bei Werder fehlt. Auf der Sechserposition muss eindeutig noch was nachgelegt werden. So sympathisch, wie ich den Patrick Erras in den sozialen Medien und bei Werder TV auf dem YouTube-Kanal zum Beispiel kennengelernt habe oder kennenlernen durfte, so sehr habe ich doch meine Meinung gegenüber diesem Spieler. Natürlich sollte ich ihn erstmal die Zeit lassen, dass er sich zeigen kann. Er ist noch relativ jung. Das, was er bezwecken soll, nämlich die körperliche Präsenz reinbringen, das ist absolut da. Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber ganz klar mit der Aufstellung, mit der Kofeld gestern gestartet ist, hat es einfach eine Halbzeit überhaupt nicht funktioniert. Also einerseits im Tor hat man auf Pavlenka gebaut, das ist in Ordnung meines Erachtens. Allerdings hätte ich mir dann dafür halt auch einen Capino gewünscht. Plogmann hat man ja nach Meppen verliehen. Das heißt, da hat man auf das Altbewährte vertraut, ist auch in Ordnung gewesen. Rechts ist man mit Theodor Gebrselassie gestartet. Der ist seit 2012 bei uns im Verein, neigt sich jetzt die Karriere das Ende hin. Ist in Ordnung, die Innenverteidigung mit Toprak und Moisander, das sind meine absoluten Lieblinge aus der letzten Saison. So sehr ich den Moisander eigentlich auch wieder sympathisch finde, desto mehr merkt man sein Alter an. Und gestern gegen einen Viertligisten hat es gereicht. Auf der linken Seite hat uns ja dann Ludde Augustinsson, der Schwede, der uns in die erste Liga dann wieder zurückgeschossen hat, sage ich jetzt mal, gegen Heidenheim wieder einen relativ guten Job gemacht. Man ist dann wohl mit einem 4-4-2 Raute zentral orientiert gestartet. Vor der Abwehr stand Erras angesprochen. In der Vorbereitung waren da ein paar Bälle bei, wo ich gesagt habe, schwierig, da kannst du auch einkassieren. Gegen Jena ging das jetzt. Bittencourt und Eggestein auf den Halbfeldpositionen, Osako. Ich glaube, da sage ich glaube am liebsten gar nicht mehr so ganz viel zu. Da habe ich gestern schon wieder auf Facebook meinen Unmut kundgetan, ob ich Gamba Osaka oder Hiroshima oder sowas, den ich für ein paar Nüsse haben möchte. Auch da hat er wieder eindrucksvoll bewiesen, eigentlich auf der Position, die er spielen kann in der ersten Halbzeit, dass er dann doch eher die Fehlentscheidung trifft als die richtige Entscheidung. Vorne mit Selke gestartet, 5 Tore in der Saisonvorbereitung. Ja, okay, als Belohnung in Ordnung. Andererseits muss ich sagen, dass ich die Saisonvorbereitung beim SV Werder Bremen als nicht wertend sehen kann. Es waren Gegner dabei, ich glaube, der härteste Brocken. Ohne St. Pauli jetzt irgendwie nahe treten zu wollen, war Hannover 96. Die hat man relativ souverän runtergespielt. Dann kam St. Pauli, dann hat man gegen Groningen gespielt, die hat man in den ersten 30 Minuten auseinandergespielt. Also da war auch nicht viel drin. Sargent ist gestartet, Kofeld hält ziemlich viel von ihm. Veranlagung hat er auf jeden Fall, sonst wäre er jetzt nicht im Alter von 20 Jahren in der dritten Saison für den SV Werder Bremen. Hat ja auch sein Tor geschossen, obwohl er ein paar Minuten vorher oder wenige Augenblicke vorher eine total dumme Aktion hingesetzt hat vor dem Tor in der zweiten Halbzeit. Weiß nicht, hast du das gesehen?
Also ich habe Teile gesehen, weil ich gestern Musik gemacht habe. Ich war im Stream auf Twitch, aber und habe ab und zu mal hingeguckt, ja. Und ich habe Teile, im Grunde genommen, das, was du sagst, kann ich, das habe ich auch so empfunden, wenn ich denn hingeguckt habe. Also in der ersten Halbzeit habe ich gedacht, das ist also eine, im Grunde genommen geht das so weiter, wie es in der letzten Saison aufhörte. Und in der zweiten Halbzeit wirkt es doch deutlich stabiler. Ich glaube, wir haben gleich in den ersten Minuten doch schon mehrere Großchancen gehabt und da haben die ja im Prinzip gezeigt, dass sie dann auch den Willen haben, jetzt in die nächste Runde einzuziehen. Und dann war es eigentlich auch, fand ich, nicht mehr gefährdet, die Nummer.
Ja, also allgemein fand ich jetzt Jena vor dem Tor, der Werder Bremen Spieler, jetzt nicht so zwingend. Österhelwig hat einen guten Job gemacht da über seine, ich glaube, linke Seite, beziehungsweise der ist auch sehr viel rotiert. Der hat ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, allerdings ja, war da jetzt auch nicht sehr viel Zug von Jena. Ich habe mir da eigentlich bisschen, naja, erhofft nicht. Ich habe natürlich mir erhofft, dass da gar nichts kommt, aber ich habe mir mehr gerechnet von Jena auf jeden
Fall. Aber das sind natürlich die, wie gesagt, das kennen wir ja auch von unserem Verein, erste Runde Pokal, da kann durchaus mal so das Aus schon kommen. Und gerade gegen solche Gegner wie Jena oder so alte Traditionsvereine, gut, jetzt war es ein halbes Geisterspiel, glaube ich, ne? Viele waren da nicht. Aber das ist schon unangenehm, ne? Und ja, sowas in der Art wird uns ja morgen auch blühen. Deswegen können wir heute auch nicht auf das HSV-Spiel eingehen. Denn jetzt in diesem Moment, glaube ich, läuft auch die PK von Tune, die ich mir gleich im Anschluss natürlich mal anhören werde, was er so sagt.
Ja, da bin ich auch drauf gespannt. Also tatsächlich in Jena waren 1600 Zuschauer zugelassen. Das hat auch bestimmt Auswirkungen wieder gehabt. Man merkte, gerade auch auf der Abschluss-PK hat das auch nochmal ein Florian Kohfeldt ja, klargestellt, dass 1600 Leute dann doch gut tun. Beeindruckt hoffe ich jetzt nicht. Also wenn sich ein Bundesliga-Profi von 1600 Leuten in Jena beeindrucken lässt, dann ja, weiß ich auch nicht, ob der dann Bundesliga-tauglich sein sollte.
Gut, ich sag mal, 10.000 Dresdner ist dann schon was anderes.
Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass Dresden aus dem sogenannten Amateurtopf das härteste los war. Also ich hatte meine Befürchtung, dass Bremen auch eventuell nach Dresden reisen muss. Aber ja, hat er dann doch die Stellinger erwischt.
Gut, das ist natürlich, genau, an der Müllverbrennungsanlage kommt jetzt.
Genau, an. Genau. Genau.
Ja, ja. Ja, nee, das ist, ich glaube, das wird schon interessant, weil natürlich, man kann das auch nicht ganz einschätzen, weil in Dresden ist natürlich auch sehr viel passiert. Ne? Es sind auch viele Abgänge und viele Neuzugänge. Müssen sich natürlich auch irgendwie erstmal finden. Und beim HSV ist es ja so, im Grunde haben wir ja gar nicht viel abgegeben. Wenn man das sieht, das Personal ist ja im Prinzip auch fast wie letzte Saison, bis auf so 3-4 Säulenspieler, die jetzt dazugekommen sind. Was ich im Grunde genommen auch ganz gut finde, weil wie die allgemeine Fan- und Medienlandschaft ja so immer ruft, wir wollen doch auf die Jugend setzen und das ist dann so absolut. Ne? Also es gibt nur Jugendspieler und sonst nichts. Das sehe ich halt nicht so. Ich glaube, das Problem war eher in den letzten 2 Jahren, dass wir eigentlich fast dauerhaft zu jungen Kader und eine zu junge Mannschaft auf dem Platz hatten. Und da fehlte es tatsächlich an Führung. Der Einzige, der immer so als Führungsspieler genannt wird, ist Hand, der ist entweder verletzt und für mich ist er auch kein Führungsspieler. Er ist zwar ein Stabilisator, das kann man wohl sagen, und seine Standards sind immer noch gut, aber er ist für mich keiner, der jetzt sagt, hier, so geht's jetzt lang. Ne? Und insofern kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man da jetzt mal in der Hinsicht was gemacht hat. Und vielleicht ist es genau dieser Punkt, der gefehlt hat. Das wird man dann morgen, beziehungsweise in den nächsten Wochen sehen, weil ich glaube, das Spiel morgen ist halt, das ist eben Pokal, erste Runde, da kann alles passieren, sage ich mal. Aber ja, dann muss man dann eben gucken, wie es in der Liga auch losgeht. Und ja, dann sind wir, glaube ich, beim ersten Spieltag. Und den könnten wir ja vielleicht nochmal zum Abschluss prognostizieren, was da so passieren wird. Und sagen, gegen wen wir da spielen werden.
Ja, willst du anfangen? Ihr startet gegen, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, ja. Fortuna ja. Düsseldorf. Ihr startet zu Hause. Ja. In eurer Arena. Ist das immer noch die AOL-Arena? Oder?
Das ist das grandiose, glorreiche Volksparkstadion. Inzwischen gibt es noch keine neuen Namensrechte. Die wurden noch nicht wieder vergeben oder verkauft. Also Kühne hat das ja, glaube ich, für ein Jahr hat das, glaube ich, verlängert. Jetzt hat Kühne keinen Bock mehr, ist sauer, sitzt in seinem Hotel Fontanay oder wie das heißt und ist sauer, dass der HSV nicht aufgestiegen ist und hat dann gesagt, jetzt gebe ich keine Kohle mehr. Und ich bin ja der Meinung, jetzt wo wir einen neuen Trikotsponsor haben und auch da mehr Geld bekommen als von Fly Emirates, sollte der HSV mal so souverän sein und sagen, Leute, lasst es, das ist das Volksparkstadion, das bleibt das Volksparkstadion. Und gut ist, aber ich sag mal, auch wenn das Ding Tutti Frutti Arena heißt, oder ich weiß nicht was, oder Harry Colorado, keine Ahnung, für die Fans ist das sowieso das Volksparkstadion. Und es ist ja noch die Frage, wie viele Zuschauer jetzt rein dürfen. Hamburg stellt sich ja ein bisschen quer, das ist in Hamburg ein bisschen anders als in Sachsen zum Beispiel. Also bislang heißt es ja, nur bis 1000 Leute dürfen rein. Ja, und die kämpfen, glaube ich, noch darum, dass es zumindest 5.000 werden. Aber die Aussichtschancen sind wohl, wie so ich das gelesen habe, ziemlich gering. Sei es drum, ich glaube, das wird. Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel einfacher wird als gegen Dresden. Und ich glaube auch, dass wir da relativ souverän 2-0 gewinnen, weil ich glaube, dass die Fortuna noch größere Probleme erstmal haben wird. Sehr viele Abgänge von Rösler, weiß ich nicht, bin ich auch. Also ich habe Rösler in den letzten Spielen ja auch so ein bisschen verfolgt, gerade als es dann auch am letzten Spieltag darum ging, die Klasse zu halten. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, dass die arge Probleme haben werden und das könnte so ein bisschen das Nürnberg 2.0 werden, also wenn man die letzte Saison zum Maßstab nimmt. Genau, und dann kommen wir, du kannst ja auch eben sagen, was du denkst und dann können wir vielleicht Werder nochmal eben tippen.
Ja, ich fange jetzt mal bei dem zuletzt genannten an, mit Rösler. Ich glaube, das wird auch noch eine ganz interessante Geschichte. Ich denke mal, für das Projekt Klassenerhalt, beziehungsweise das ist ja nun mal halt schiefgelaufen, sonst wird er jetzt nicht am nächsten Wochenende gegen die spielen, das ist klar. Aber für dieses Vorgehen war er der richtige Mann. Ob er jetzt der richtige Mann ist, zu stabilisieren und die zweite Liga anzugehen, weiß ich nicht. Es war ein ziemlicher Ausverkauf. Kevin Stöger ist weggegangen. Kahn Eihan ist irgendwie, da ist ja auch noch so eine Wechselposse. Ich glaube, zu Sassuolo ist er gewechselt. Gieselmann, der ja auch dann zum Ende der Saison wohl wichtiger war in Düsseldorf, ist auch weggegangen. Man hat mit Kevin Danso in der Innenverteidigung, glaube ich, einen guten Namen geholt. Ob dieser Name dann auch tatsächlich Früchte trägt, wird man sehen. Ansonsten, glaube ich, hat man sonst. Ja, ich glaube, in Belgien hat man rumgefischt fürs zentrale Mittelfeld. Edgar Pripp ist aus Hannover, glaube ich, hergekommen. Auch ein Ü30-Spieler. Das ist genau dieselbe Geschichte, denke ich mal, wie bei euch mit Simon Terodde, halt einfach um die Altersstruktur zu festigen. Ist es wichtig, da halt auch mal solche Spieler beizuhaben. Allerdings ist noch ein Rufen Hennings geblieben. Da habe ich eigentlich gedacht, dass der nach seiner relativ starken Saison, also zumindest treffsicheren Saison, einen Abnehmer in der ersten Liga findet, beziehungsweise sich vielleicht noch ein anderes Projekt in der zweiten Liga suchen wird. Wenn man jetzt die Kader gegeneinander hält, glaube ich, ist das relativ ausgewogen. Ich glaube, der HSV hat einfach einen kleineren Vorteil in puncto Eingespieltheit. Ich glaube, Thune hat da ganz klare Philosophie, die er dann stellen wird. Ich bin sehr begeistert von Toni Leistner, den ihr euch geholt habt. Natürlich, weil er gegen Köln, also als er für Köln gespielt hat, den einen oder anderen Bock geschossen hat, damit Bremen 6-1 gewinnen konnte. Andererseits ist er aber auch sehr stark bei Köln gestartet. Und ich glaube, dass der in der zweiten Liga beim HSV mit einer Führungsrolle, die kann er bekleiden. Ob er das jetzt dann auch gleich direkt tun wird als Neuzugang beim HSV, ist die andere Frage. Aber es ist einer, der vorangehen kann. Und das Gleiche sehe ich auch bei Giasula und bei Gaby Klausi, wie man ihn auch nennen möchte. Bin gespannt, ob er den Zweitliga-Rekord auch knacken wird diese Saison. Das wird spannend. Ich weiß nicht, wer da den Rekord hat. Ich glaube, Walter Frosch mit 19 gelben Karten.
Walter Frosch war doch der, der die Zigaretten im Stutzen hatte, oder?
Ja, genau.
Ja, genau. Ja.
Wegen dem hat man tatsächlich damals die fünfte gelbe Karte-Regel eingeführt, weil er die gelben Karten gesammelt hat wie Panini-Sticker. Nein, aber ich glaube, auf dem Transfermarkt habt ihr den eventuell besseren Job gemacht. Ihr habt das ausgemerzt, was eure Schwächen waren und versucht jetzt zu verstärken. Terodde ist in der zweiten Liga ein Biest. Der hat in der zweiten Liga mehrfach bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Es gibt nun mal diese Charakterspieler, die in der zweiten Liga was reißen, in der ersten Liga wiederum nicht wissen, was Sache ist. Da hatte Werder Bremen auch einige Spieler, die man da nennen kann.
Kurze Gedenkminute an Willi Landgraf, bitte noch.
Ach, Willi Landgraf. ich denke mal, 2-1 sollte für den HSV drin sein. Wenn es wirklich gut läuft, ist ein 3-1, vielleicht sogar ein 4-1 drin.
Ja, aber du musst natürlich noch das Dresden-Spiel auch, haben wir ganz vergessen zu tippen, das müssen wir vielleicht auch noch eben tippen.
Dresden, schwierig. Man hat den Stürmer, auf den man versucht hat zu bauen, diesen Stefan Markin-Kock, den 2,01 Meter, der ist ja nach St. Pauli gewechselt, nachdem Henk Fehrmann ja dann Angst hatte, nachdem Helm Klaus zu euch gewechselt ist, ist er ja wieder zurück nach Herrenfeen gegangen. Jetzt haben sie sich da einen anderen 2-Meter-Hühn geholt. Dresden ist für mich eine Wundertüte. Es sind 10.000 Mann, die dahinter stehen. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das Phrasenschwein klingelt gerade.
Ich wollte gerade sagen.
es ist ganz schwierig zu sagen. Ich denke mal, dass die eventuelle individuelle Klasse des HSVs dann doch vielleicht nach 120 Minuten sagt, dass wir weiterkommen.
Ja, das denke ich nämlich auch, dass es in die Verlängerung geht und dass wir da dann 2-1 gewinnen. Also das ist meine Prognose für Dresden.
Genau. Ergebnis wollte ich jetzt nicht sagen, aber in 2-1.
Du willst dich, willst dich wieder nicht hier sonst kostet das wieder eine Kiste Bier oder Perno, besser gesagt.
Perno Cola.
Genau, und dann jetzt tippen wir noch das Werder-Spiel. Gegen wen spielt Werder?
Ja, wir spielen zu Hause im Weserstadion. Wir haben ja, doch haben wir leider, aber weiß ja keiner, wie das heißt sonst. Das ist ja das Weserstadion
gespielt. Wiesenhof Playground.
Ja, Wiesenhof Playground Park, Weserstadion. Wir spielen gegen Hertha BSC Berlin. Euer Jürgen, Big City. Ich weiß nicht, was ich von Hertha halten soll. Braunschweig gegen einen Zweitligisten rausfliegen, okay. Aber wenn ich mir dann 5 Dinger fange und meine eigenen 4 Tore nicht reichen, hat das schon Aussagekraft. Allerdings glaube ich, dass Werder Bremen gegen Braunschweig auch rausgeflogen wäre tatsächlich. Davon mal abgesehen, Braunschweig wollte einfach zu sehr an dem Abend. Mir macht allerdings Matthäus Kunja ziemlich... ja, Kopf zerbrechen. Also vor dem habe ich richtig Angst. Also da malt der Stift schon fast. Gerade wenn wir wieder mit der Innenverteidigung Toprak Moisander spielen sollten. Ich glaube, der arme Moisander wird einfach wirklich nicht wissen, wo links und rechts ist und welcher Nationalität der arme Mann dann angehören wird. Ich glaube, der Kunja wird dann speziell auf den linken Innenverteidiger gesetzt. Ich gehe davon aus, dass es Moisander ist. Man musste ihm ja leider wieder die Kapitänsbinde geben. Es ist schwierig. Also Hertha hat die Millionen, Hertha hat einen Toussaint jetzt dabei, Hertha hat einen Matthäus Kunja Piontek wird, denke ich mal, wieder spielen können. Ich sag mal so, ich konnte mich jetzt nicht damit vertraut machen, dass Werder bei Standards sich verbessert hat, also gegen einen die Standards sich verbessert hat. Da hat Hertha allerdings gegen Braunschweig gezeigt, dass sie das können. Also gerade, ich glaube, der eine Ausgleich war das ein 2-2, ich bin mir nicht ganz sicher, wo Kunja den einfach da in den Fünferraum reinspielt. Ich weiß nicht, wer den dann reingenickt hat. Ich glaube, Luke Bacchio war das, der hat ja auch einiges an Zentimetern geschenkt bekommen in seiner Körpergröße, stand da und konnte den so ja, ganz locker einnicken. Also es ist schwierig zu sagen, das Jena-Spiel von Werder war jetzt nicht aussagekräftig genug, denke ich. Ich wäre mit einem 1-1 Unentschieden dann doch schon ganz schön zufrieden, glaube ich.
Ja. Ja, also du gehst das ja richtig analytisch durch. Ich habe da ein ganz anderes eigenes emotionales Empfinden. Ich denke, dass Werder das ganz locker 2-0 gewinnen wird. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass in Hertha der Baum brennt. Dass die Erwartungshaltung sehr hoch ist und dass man jetzt schon merkt, dass die Mannschaft da, ich habe das Freundschaftsspiel ja gesehen in Hamburg, gut, da haben viele gefehlt, aber jetzt auch gegen Braunschweig merkt man, dass es da rumort. Und Bruno ist natürlich ein Held in Hamburg seit der Relegation 2015, aber er ist nicht derjenige, der, ich sag mal, in so einer Krisensituation Situation, wo er jetzt anfängt, irgendwie die Mannschaft mit diesen hohen Zielen, was weiß ich, in die Top 5 Big City Club mäßig hochzubringen. Ich glaube, da ist er in den vergangenen Amtszeiten als Trainer ja immer ziemlich abgeschmiert. Also er ist eher so dieser Feuerwehrmann. Naja, also kurzum, ich glaube, dass die noch brauchen werden, bis die sich finden. Und ich glaube, dass Werder das Momentum dann doch erstmal für sich hat, zumindest in dem Spiel. Und deswegen glaube ich, einen ziemlich sicheren Sieg von Werder. Wie ich das jetzt finde, oh, gut, Hertha ist mir auch egal. Gut, okay, also ich sag mal 2-0.
Ja, das wäre natürlich gekauft von meiner Seite aus, aber ja, abwarten, Tee trinken, nordisch ruhig bleiben und dann einfach mal Kopf in den Nacken und dann Samstag einfach mal gucken, was jetzt dann wirklich draus wird. Man kann jetzt viel reden, man kann viel analysieren, man kann viel auf sein Bauchgefühl hören und. Aber ich glaube letztendlich, es ist dann doch immer irgendwie was anderes, wenn es dann auf dem Platz tatsächlich geht.
Ja, ich lese übrigens gerade noch, wenn wir jetzt zum Ende kommen, Hand fliegt aus dem HSV, Mannschaftsrat und ist auch nicht mehr Kapitän. Aber weil er das selber auch so will.
Das finde ich, aber siehst du.
Das finde ich auch ziemlich gut, weil dann kann er sich wenigstens auf den Fußball. Ich sage, das betrifft ja im Grunde genommen das, was ich gerade gesagt habe, dass er für mich irgendwie gar nicht so der Führungsspieler ist. Ich glaube, es ist tatsächlich, wenn er diese Binde und das alles weg hat und seinen Job machen kann, glaube ich, ist es einfacher. Und der neue Kapitän ist Tim Leibold und da sage ich, gute Wahl.
Doch, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich hatte die Nachricht schon vor der Aufnahme tatsächlich gelesen, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß also auch schon, ich weiß also, dass auch Heuer Fernandes schon wieder eure Nummer 1 ist. Ich bin mal gespannt, wie lange er diesmal bleibt. Zu Aaron Hunt, ja, es ist eigentlich eine Bremer Legende. Mit dem Wechsel nach Wolfsburg und dann anschließend nach Hamburg hat er natürlich sich in Bremen nicht so ganz, ganz beliebt gemacht. Ja. Ich wünsche ihm einfach, dass er jetzt, wenn das jetzt seine letzte Saison ist, dass er dann einen vernünftigen, schönen Abschluss findet. Vielleicht was zu feiern hat am Ende der Saison. Ich würde es mir für den HSV tatsächlich wünschen, denn es ist dann doch ganz schön langweilig in der ersten Liga teilweise. Aber ihr dürft natürlich nur aufsteigen, wenn wir die Klasse halten, das ist klar.
Ja, dazu können wir vielleicht beim nächsten Mal kommen, wenn wir dann die ganze Saison mal sprechen.
Das ist eine Idee.
Die Prognose machen. Weil wir haben jetzt auch eine gute Zeit erreicht.
Wo sind wir denn mittlerweile? Ich habe jetzt gerade
48 Minuten.
Ja, das ist doch für eine Pilotfolge ganz angenehm.
Ja. Und wir haben gedacht, wir schaffen nicht mehr 10. Nein.
Oder 3 doch. Stunden. Also das hätte ich hingekriegt.
Ja,
also die 10 Minuten hätte ich hingekriegt.
Du hast ja schon immer viel gesabbelt.
Ja, wenn es um die Note ging, dann
war's. Ja. Jo. Siehste.
Ja, dann finden wir den Abschluss.
Ja, famous last words. Dann würde ich sagen, wir melden uns wieder. Am besten, wir müssen uns ja auch jetzt erstmal einfinden. Wir werden erstmal Social Media mäßig wahrscheinlich aktiv werden, dass wir zumindest erstmal sagen, hier, uns gibt es jetzt. Und da werden wir dann dementsprechend aktiv werden und dann auch die nächste Folge ankündigen.
Genau, du bist ja schon relativ aktiv auf Twitter. Kannst ja gerne deinen Twitter-Namen auch einmal hier einpflegen, wenn du willst.
Ja, mein Twitter-Name ist Harry Booth, also Harry Booth 1975. Und das bin ich bei Twitter. Und du bist auch bei Twitter.
Ja, ich habe mir jetzt gestern mal wieder einen Account angelegt.
Genau.
At Carlo Banzelotti.
Ah, der alte Banzelotti.
Genau, da könnt ihr mich dann finden. Ja, schreibt uns gerne, wenn ihr Bock habt. Wenn überhaupt einer jetzt gerade hier zugehört hat. Mal gucken.
Dafür sorgen wir.
Das kriegen wir, denke ich, auch ganz gut hin.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, fürs Erste war es sehr unterhaltsam, hat mir Spaß gemacht. Und nur der HSV.
Ja, Hamburg, Hannover, Bielefeld, ihr seid der Abschaum dieser Welt.
Alle Bremer stinken, weil sie aus der Weser stinken.
Jetzt geht's los. Jetzt kommt die Brisanz. Jawohl.
Servus, grüezi und hallo.
Ciao.
Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Jetzt schreibt mein Stift für mich.
Das war ja schon in der Schule so.
Ja.